Impulse, der KPMG-Podcast.
Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge KPMG-Impulse, der KPMG-Podcast. Mein Name ist Erich Thewanger. Ich habe heute wieder die Freude und Gelegenheit, mit gescheiten Menschen über wichtige Themen zu reden. Heute bei mir ist die Lena Sattelberger von der Solve, ein Unternehmen im Bereich der Gesundheitsberatung und Entwicklung und fast Stammgast bei uns, der Thomas Schmutzer, der bei uns das ganze Thema Arbeitswelten, Arbeitsenvironment, wohin geht das Verhältnis Mitarbeiter zum Arbeitgeber und zum Arbeitsplatz. Vielen Dank, dass du auch diesmal wieder Zeit hast, mit uns die Diskussion zu führen. Um sozusagen mal einzusteigen, wir wollen heute reden über Arbeitskräftemangel im Gesundheitsbereich, wollen aber schon ein bisschen reinkommen in was heißt das eigentlich, weg von der reinen Schlagzeile. Lena, du bist jetzt seit rund 20 Jahren im Gesundheitsbereich unterwegs, hast ganz viel Organisationsentwicklung gemacht, aus ganz nahen klinischen Prozessen, hast Betriebsorganisationen gemacht, hast Regionalversorgungspläne geschrieben. Dieses Schlagwort Arbeitskräftemangel, das wir jetzt momentan ständig und überall sozusagen reingetrellert bekommen, trifft das den Gesundheitsbereich? Wahrscheinlich ja, aber ein bisschen präziser, wo trifft es denn eigentlich im Gesundheitsbereich?
Ja, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an, was Gesundheitswesen eigentlich bedeutet in Österreich. Und es ist ein sehr großer Begriff sozusagen mit unterschiedlichen Subbranchen. Wenn man denkt, von der Lehre und Forschung anfangend über Gesundheitsdienste, Anbieter, große Akutkrankenhausträger, Reha-Einrichtungen, Langzeitbereich, aber auch die selbstständige Logopädin, Therapeut, Orthoptistin, aber auch dann die gesamte Industrie dahinter, Gesundheitswirtschaft, pharmazeutische Industrie, ist einfach ein sehr, sehr großer Bereich. Ist ein Riesenwirtschaftsfaktor mit 11,4% vom Bruttoinlandprodukt, 44 Milliarden Euro, die da drinnen stecken sozusagen. Und im Outcome natürlich enorme Auswirkungen auf unser aller Leben. Also wenn wir jetzt selber gerade nicht in Diagnostik oder Therapie stecken, ist auf jeden Fall jemand von unserem unmittelbaren Umfeld in Kontakt mit dem Gesundheitswesen. Bedeutet auch, dass man am Fußballplatz auf jeden Fall jemanden trifft, der im Gesundheitsbereich arbeitet. Also jeder 9., 10. Job ist Gesundheitswesen assoziiert. Und wenn man sich dann jetzt genau anschaut, wo sozusagen die größeren Probleme liegen, weil das muss man doch dazu sagen, wir haben halt enorm gute Gesundheitsversorgung mit diesem niederschwelligen Zugang für 99,9% der Bevölkerung, die versichert sind im System. Trotzdem haben wir auch Potenziale. Das hat uns Corona, glaube ich, auch ganz gut aufgezeigt. Und die Felder, wo wir Probleme schon vorher gehabt haben, glaube ich, haben sich dadurch nochmal enorm verstärkt. Das ist zum Beispiel eben auch zum Gutteil der Bereich der Pflege. Wenn man sich überlegt, dass in den nächsten Jahren bis 2030 ein Drittel der Pflegekräfte in Pension gehen wird, gleichzeitig aber der Bedarf an Pflege enorm steigt, einfach durch unsere demografische Entwicklung. Und das habe ich vielleicht vorher vergessen zu erwähnen. Wir haben eine super Gesundheitsversorgung, wir sind aber im europäischen Vergleich extrem schlecht, was die gesunden Lebensjahre anlangt. Wir haben sogar jetzt von letzten auf vorletztes auf letztes Jahr eine rückläufige Tendenz in der Erwartung gesunder Lebensjahre, die bei 57 Jahren in Österreich liegt, also vor Pensionsantritt, und wo wir 17 Jahre weit weg sind von Schweden als Spitzenreiter. Und insofern ist natürlich der Pflegebedarf enorm hoch. Silver Society, demografischer Wandel ist, glaube ich, allen Begriff. Aber dass man da sozusagen auch wirklich auf eine Zuspitzung dieses Themas auslaufen, ist klar. Und es kommt und hat jetzt durch gerade auch die letzten Krisenjahre, glaube ich, noch einiges auf uns zu, was man noch gar nicht so gut abschätzen kann. Wenn man jetzt liest, dass ein Drittel bis die Hälfte der Erwachsenen mentale Probleme, psychische Gesundheitsbelastungen pro Jahr erfahren, sprich depressive Verstimmungen, Angststörungen, dann ist das zum Beispiel ein Feld, wo wir eben auch sozusagen von der Versorgung her Sorge tragen müssen, dass einiges passiert. Genauso, was jetzt sozusagen in der Konsequenz von Corona-Analysen noch gar nicht so stark im Vordergrund gekommen ist, ist das Thema Prävention. Also warum wir in Österreich eben so viele Risikopatienten haben. Also unser Ausgabenanteil ist ja für jeden Euro Gesundheitsversorgung nur 0,2% in die Prävention. Das machen andere Länder ganz anders und haben natürlich den Return on Investment. Natürlich gibt es sozusagen Tendenzen mit PVE, Community Nurse, Cool Nurse da dagegen zu steuern. Aber ja, da müssen wir uns, glaube ich, einiges überlegen. Und gerade eben auch vor dem Hintergrund Fachkräftemangel. Also nochmal zu deiner Frage zurückzukehren. Im Bereich der Pflege ist das ganz besonders zu bemerken. Aber auch im Bereich der Medizin und Therapie. Also wir haben Kunden, die fragen, was können wir tun? Wir haben eine Reha-Einrichtung. Und wir können den ganzen Trakt nicht bespielen, wenn wir die Pflegekräfte nicht dazu haben. Und ja, auch im Bereich der Medizin, unterschiedliche Fachrichtungen sind da unterschiedlich zu sehen, aber gerade auch im Bereich der Allgemeinmedizin, inneren Medizin, Pathologie zum Beispiel auch in Einrichtungen ist ganz schwierig, jemanden zu finden. Wir haben eine starke Tendenz der Abwanderung aus unserem System, gerade was jetzt auch im Bereich der Medizin anlangt. Und das hängt nicht nur damit zusammen, dass wir ja sehr viele Studierende aus dem Ausland bei uns haben, die dann wieder zurückkehren sozusagen in die Heimat, sondern es sind, glaube ich, auch knapp 10% der österreichischen Medizinabsolventen, die dann ins Ausland gehen zum Arbeiten.
Wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse, dann höre ich einmal grundsätzlich zwei Seiten. Das eine ist, dass wir natürlich uns unterhalten müssen, wahrscheinlich nicht in dem Podcast, aber an sich unterhalten müssen, dass wir insgesamt das Gesundheitswesen ein bisschen weniger belasten, indem wir schlicht und einfach gesünder sind. Und es trifft sich auch sehr gut mit unserem Wahrnehmen. Wir haben sozusagen im europäischen Schnitt auch eine extrem hohe Krankenhaushäufigkeit und auch extrem lange Belagzeiten. Und das hat schon auch was damit zu tun, sozusagen, wie sehr ist Gesundheit in der Eigenverantwortung des Einzelnen. Ich würde da jetzt gerne abbiegen, weil das ist sozusagen die Bedarfsseite, die man ein Stück weit managen muss. Und gehen wir rüber sozusagen auf die Mitarbeiterseite. Und da höre ich, dass wir eigentlich zwei Fokuspunkte haben. Das eine ist einmal ganz klar die Pflege. Wobei, ja, da kursieren ja diese 100 oder 150.000 Pflegekräfte, die wir als Bedarf haben in den nächsten 10 Jahren. Und das war ein spannendes Stichwort, auch diese Abwanderung-Tendenz, die wir auch sehen, nämlich sowohl Abwanderung sozusagen ins benachbarte Ausland, als auch Abwanderung, und das besonders in der Pflege, aus dem Beruf weg. Jetzt würde ich gerne rübergehen zu dir, Thomas, die sozusagen, wenn man das Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer im Diskurs anschaut, die letzten 20, 30 Jahre, dann war das immer sehr gelddominiert. Also da ging es immer um die Frage Kollektivabschluss und sozusagen wird ausreichend bezahlt und bleibt ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Das, was ich einmal mitbekomme, ist, dass aber die Diskussion ja viel, viel breiter wird. Also wenn wir darüber reden, wonach entscheiden Menschen heute, wo sie arbeiten wollen, unter welchen Bedingungen sie arbeiten wollen, wie lange sie wo arbeiten wollen, in welchen Berufen sie arbeiten wollen, dann kommt da zum reinen monetären Aspekt ganz vieles dazu. Kannst du das mal kurz umreißen, was wir da versuchen gerade zu greifen?
Gerne. Also da bewegt sich gerade im Gesundheitswesen gerade einiges, weil wenn man jetzt die letzten 10 Jahre hernimmt, war dieses Thema Arbeitswelten eigentlich primär so Privatwirtschaft und Bürojob. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, in den letzten Monaten haben wir eigentlich nur Gespräche geführt mit öffentlichen Unternehmen und Gesundheitsunternehmen. Also dort ist der Druck noch viel größer geworden. Und da geht es dann um Marketing-Schlagwörter, also die wollen einfach verstehen, dass jetzt im Raum steht, heute ist wieder eine Studie veröffentlicht worden zum Thema 4-Tage-Woche, ja, nein, da gibt es ja in England diesen Feldversuch, also das ist das eine. Am Ende geht es aber um Flexibilisierung, also das heißt eigentlich flexiblere Modelle zu finden für Einzelpersonen, wegzukommen von einem Modell für alle und einem Radlprinzip, dem man sich unterwerfen muss. Es geht mehr Richtung Möglichkeiten schaffen, Selbstorganisation, Selbstbestimmung zu haben, zum Beispiel Schichten vielleicht untereinander zu teilen. Das, was wir lustigerweise in der Produktion, Industrie schon vor Jahren gesehen haben, dass das begonnen hat. Da kann man vielleicht jetzt auch hergehen und sagen, was man dort gesehen hat, war früher, die haben auch gekämpft mit Lehrlingen. Die haben dann begonnen, Tandems zu bauen zwischen erfahrenen Mitarbeitern und jungen Mitarbeitern. So quasi das Lernen von den Jungen, wie gehe ich mit neuen Medien um? Und die erfahrenen Mitarbeiter, wie verhalte ich mich im Job? Also quasi diese Anreize zu schaffen, um einfach dieses Arbeitsbild zu ändern. Und wie gesagt, aktuelle Gespräche zu sagen, was heißt New World of Work für uns? Was ist der Rahmen, den wir uns da überlegen müssen? Was ist es auf der einen Seite rechtlich, was heißt aber jetzt auch für meinen Arbeitsablauf und Arbeitsorganisation? Weil jeder von uns, der sagt, okay, ich habe 5 Tage bespielt, kriegt gerade wahrscheinlich graue Haare, wenn er sagt, okay, die 3 Leute, die 5 Tage sind, jetzt sind dann wahrscheinlich 7, die nur jeweils 2,5 Tage da sind. Das ist ja ein Managementaufwand und ein Overhead und ich habe ja die Zeit nicht. Ich glaube, das muss man einfach nehmen und sagen, dem muss man sich stellen und das anders puzzeln. Man muss vielleicht den Managementaufwand anders betrachten, reduzieren, auf das Minimum runterbrechen, was notwendig ist und ein bisschen an diese Autonomie gehen, weil ich glaube, das ist auch ein Treiber von vielen Leuten. Ich muss mich aber wahrscheinlich auch mit Quereinsteigern beschäftigen, die einfach zu sagen ist, im zweiten Bildungsweg, und der ist dann vielleicht mit 35, 40, steige ich aus und möchte ganz was anderes machen. Da passe ich aber nicht in diese klassischen Ausbildungszyklen hinein. Und das sind die Fragestellungen, die wir in diesem Segment jetzt haben, die aber nicht unähnlich sind zu allen anderen. Das heißt, ich glaube, die Botschaft ist, das ist ein Thema, das das gesamte Land oder die ganze Welt trifft, wo man jetzt auch wieder Vorteile hat, weil, und das ist ein Asset, was, glaube ich, dieser Gesundheitsbereich noch viel zu wenig bespielt, ist allgemein bekannt, man nennt es immer Purpose, ja, man weiß, was man tut und das hat eine Sinnstiftung drinnen, das sieht man dort tagtäglich. Also dort kann man ansetzen und was tun. Man muss aber auch quasi den Arbeitsalltag in der Hinsicht sich einmal kritisch betrachten, weil eine Pflegekraft will Menschen pflegen und nicht wahrscheinlich den 700. Zettel ausfüllen, sondern was ist notwendig, was kann ich da unterstützen, damit sie wieder das tun, was sie tun wollen. Und ich glaube, das ist so eine andere Betrachtung, das heißt wirklich aus Mitarbeitersicht Dinge anzuschauen, um diese Arbeitsmodelle transparenter zu machen. Und ich glaube, man muss es auch stärker kommunizieren, weil im Moment, ich sehe das auch so, alle sagen, dass die Befundung ist, uns fehlen die Leute. Dann versucht man noch mehr von dem zu machen, was man bisher gemacht hat. Aber man ist noch nicht so weit oder man fängt es an, sich zu überlegen, wir drehen es um. Also da sind wir gerade und ich glaube, je schneller man beginnt, vielleicht gewisse Pflöcke, die bis jetzt immer da waren, anzuheben und kritisch zu hinterfragen, desto schneller kann man es mildern. Man wird es nicht lösen, aber man wird wahrscheinlich die Kurve vielleicht mildern können.
Es wird sozusagen das Problem per se nicht lösen, aber ein wesentlicher Aspekt ist Arbeitsalltag. Wie geht's mal da drinnen? Jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung gibt es ganz, ganz unterschiedliche Häuser. Also ich kenne Häuser, da ist sozusagen gerade im Bereich der Pflege sozusagen die Grundstimmung extrem positive. Und dann kenne ich Häuser, da ist die Grundstimmung, also da würde ich jetzt nicht arbeiten wollen. Und da gehe ich sogar so weit, dass möglicherweise das Thema Purpose und Sinnstiftung über viele, viele Jahre sehr viel zugedeckt hat, weil diese Menschen da drinnen in eine ganz hohe Leidensfähigkeit reingehen und eigentlich Zustände akzeptieren, die würde in der Verarbeitungsindustrie und im Handel niemals akzeptieren, weil ich genau jedes Mal den Patienten vor mir habe. Wenn du sozusagen deine, das kann ja auch gerne anekdotisch sein, aber wenn du so ein bisschen deinen Erfahrungsschatz durchgehst, wo sind da die Auslösungen, dass das eine Haus sich eher positiv dreht und dort eigentlich sozusagen das Wohlfühlen eher zunimmt und andere Häuser in einer unsäglichen Downschraube drinnen sind, wo die Situation eigentlich täglich schlimmer wird. Vom Druck, von einer Negativmotivation, würde ich fast sagen. Hast du da ein Gefühl, wo da jetzt ganz, ganz praktisch, nicht die Lösung, aber wo kommt's her? Wo entscheidet sich sowas?
Thomas, was du gesagt hast, zu sozusagen branchenübergreifend oder generell das Verständnis von Arbeit hat sich enorm gewandelt die letzten 50 Jahre. Also da, wo die Babyboomer nur am Drücker waren, zuerst kommen sozusagen Nachkriegsgenerationen, leben um zu arbeiten, dann arbeiten um zu leben und dann irgendwann, okay, wie kann ich das kombinieren? Leistung, Leistung, Leistung und jetzt totale Abgrenzung sozusagen. Also dieses ganze Unzuverlässige, vielleicht eben als brittle, also wir haben so starke Strukturen, das ist alles so fest. Und wenn man es bewegen will, dann bricht es, weil, weiß ich nicht, jetzt im Kontext Arbeit, die 6. Urlaubswoche, das kriegst du, wenn 25 Jahre bei einem Unternehmen warst oder jetzt halt mit Anrechnungen 13 Jahre oder 14, das ist aus der Zeit gefallen sozusagen. Und vor diesem allgemeinen Hintergrund ist schon eine Beobachtung, dass sagt, ja, der Purpose, der ist da. Und der ist für alle da, die so einen Beruf wählen und die diese Branche wählen. Also das merke ich selber an mir und an meinem Team. Man weiß halt, wofür man das Ganze macht. Aber gleichzeitig ist in den Gesundheitsberufen halt auch eine enorme Verantwortung. Es geht nicht nur sprichwörtlich als Worthülse, sondern es geht um Leben und Tod. Ne? Das ist auch so anekdotisch. Ich habe viele Ärzte, Pflegekräfte, Therapeuten in meinem Freundeskreis, wo sich meine Wahrnehmung total deckt mit dem, was man aus Statistiken liest, dass nach 8 Jahren das Handtuch werfen, weil sie auf die Nacht da sitzen und warnen und gar nicht wissen, warum sie warnen, aber weil sie einfach unter Tag so viel erleben. Und da gibt es einen Begriff des Second Victim, dass natürlich beinahe Fehler, kritische Situationen passieren, und mit dem Patienten, mit der Patientin gesprochen wird, aber oft einmal der jeweilige, der da am Rande beteiligt war, das gar nicht die Möglichkeit hat, das zu verarbeiten. Und solche Situationen gibt es aber dann am laufenden Band und irgendwann fühlt sich halt das fast sozusagen, diese große Verantwortung zu tragen und trotzdem auch immer wieder natürlich beteiligt zu sein an kritischen Situationen, wo man sich fragt, okay, was war da mein Beitrag, was liegt da an den geringen Ressourcen, die wir haben. Ich glaube, dass ganz viel im Bereich der Teams und im Bereich der Führungskräfte liegt.
Das ist genau das. Wir reden hier gerade über Führungskompetenz. Und ich glaube, Gesundheitsberufe sind klassisch aufgebaut, dass Expertise führt. Und Expertise ist der Grund, warum man noch befördert wird, etc. Oder Dienstjahre. Das sind so diese klassischen Modelle, die sich ja bewährt haben. Wir sind jetzt aber an dem Punkt, wo sagen wir, wir wollen viele Leute, die nicht diese Expertise haben, weil sie mit anderen Dingen noch anreichen. Und jetzt sind wir genau, was ist die Führungskraft? Und das unterschreibe ich alles. Das ist motivieren, das ist Feedback geben, das ist unterstützen. Das ist aber in dem jetzigen Arbeitsalltag gar nicht drinnen, weil der Top-Experte ist entweder der, der die wichtigsten Dokumente freigibt, der die zweite Meinung macht, der operiert, der ich weiß nicht was, der hat gar nicht im jetzigen Zeitpunkt oder in der jetzigen Alltagsplanung die Zeit dafür. Und das ist natürlich ein Hebel, das ist jetzt so quasi ein Teufelskreis. Weil jetzt habe ich dann Leute drinnen, die auch angelernt werden müssen. Und ich glaube, das ist ein Riesenhebel für diese Organisationen, weil wir nicht mehr davon ausgehen können, dass jetzt jemand sagt, ich mache 4 Jahre die Pflegeschule, dann fange ich an und arbeite mich hoch und in 8 Jahren bin ich dann super. Die Zeit gibt es nicht mehr. Das heißt, eigentlich muss ich denjenigen, der die unterstützt, ja, oder der die mitnimmt oder sein Buddy-System, viel früher anfangen. Mhm. Das ist aber auch wieder Zeit. Ich glaube aber, dass dieses Zeitinvestment langfristig gut ist. Es wird nur in den wenigsten Fällen gerade gesehen, weil man ja eh schon mit dem Bestand nicht wegkommt. Das heißt, wir streichen gerade die Dinge, die vielleicht Potenziale haben. Das ist irgendwie so, wo ich laufe neben dem Fahrrad her und steige aber nicht auf, weil ich die Zeit nicht habe zum Aufsteigen. Das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber das ist einfach so. Und das ist jetzt wieder, und jetzt bleibe ich außerhalb des Gesundheitssystems, das sehe ich in ganz vielen anderen Organisationen auch. Also da unterscheidet sich Führung der nächsten Generation von bisheriger Führung, wo wirklich Menschen aber auch den Raum und die Zeit dafür bekommen. Das ist nicht nur persönliche Eigenschaft, sondern ich muss auch den Raum und die Zeit haben.
Ich höre jetzt einmal das Thema Führung, positives Feedback, Teambuilding, all die Dinge. Bis hin, ich würde sogar noch ans Weitergehen und sagen, was mir immer frappiert ist, dass es in dem Beruf eine Supervisionsorganisation gibt, weil ich meine, das ist ja irre, was du in dem Büro täglich erlebst und dann sollst du das, weiß ich nicht, daheim mit der Ehepartnerin oder mit dem Ehepartner ausleben oder im schlimmsten Fall an den Kindern. Also irgendwo musst du damit umgehen. Und auf der anderen Seite das Problem, dass die momentane Verfasstheit aber dazu führt, dass schon fürs quasi Grundgeschäft keine Zeit da ist. Und jetzt kommt wer daher und sagt, und jetzt hätte man ganz gern bei Albrecht-Expertise auch noch ein bisschen Führungskräfteausbildung gemacht und ein bisschen Feedbackrunden und Mitarbeitergespräche eingezogen und all die Dinge. Danke vielmals.
Dankeschön.
Danke.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.